D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Hallo.
I wie IFA, 90 Jahre Technik von morgen oder von gestern.
F wie IFA, Funk wird digital. Wie viel hört Deutschland Digitalradio? Oder doch nicht?
A wie IFA, App Design fürs TV, so designt meine kleine Applikation für Smart TV oder besser doch nicht?
Das sind unsere Themen von der 54. Internationalen Funkausstellung in Berlin in dieser Ausgabe von Eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Thomas Fuchs, Direktor der Medienanstalt Hamburg und Schleswig-Holstein zum Digitalisierungsbericht 2014, der in dieser Woche auf der IFA vorgestellt wurde.
Die Breaking News ist wahrscheinlich, das digitale Radio kommt jetzt endlich in die Gänge. Sie haben ja zu Recht gesagt, die meisten hören UKW, aber wir haben jetzt das erste Mal einen deutlichen Anstieg von digitalen Radios, dem sogenannten DAB-Standard. 5 Millionen Geräte in Deutschland, das ist fast eine Verdoppelung, das ist ein großer Schritt nach vorne.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dr. Oliver Ecker und Regina Deck von TNS Infratest. Die haben die Zahlen für den Digitalisierungsbericht erhoben und erklären uns, wie sie das gemacht haben und wie es um die Verbreitung von Digitalradio bestellt ist. Gleich hier in Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, was mit Medien hier. Wir sind auf der IFA, Herr Pähler.
Ja, das sind wir.
Das ist wirklich total schön. Wir sitzen hier im Ü-Wagen von dem Micha und die Stimmung ist eigentlich ganz gut hier auf der Internationalen Funkausstellung. Letzter Tag, das heißt, ihr hört uns jetzt zeitversetzt. Und Herr Pähler und ich haben bei dem IFA-Radio-Projekt mitgemacht von der ARD, sprich Powered by Radio 1 und Deutschland Radio Kultur, wie das ganze Projekt offiziell heißt. Und viele schöne kleine Medienthemen haben wir euch mitgebracht, die ihr dann in dieser Stunde bei uns hören könnt.
Zum Beispiel das Thema, seit dieser Woche gibt es ganz frische Zahlen zur Digitalradionutzung. Die haben wir euch natürlich direkt hier auf der IFA auch mal organisiert. Denn sie wurden hier vorgestellt im Digitalisierungsbericht der Landesanstalten für Medien.
Ihr wurdet quasi alle, die ihr gerade hier zuhört, mal schnell durchgezählt. Ja, ihr musstet euch in eine Reihe aufstellen und Nummern aufrufen. Nein, das hat doch ein bisschen anders funktioniert. Und wie genau, darüber haben wir mit den Machern der Studie gesprochen. Regina Deck und Dr. Oliver Ecke von TNS Infratest, die waren daran beteiligt und haben uns die Ergebnisse näher vorgestellt.
Bevor wir aber mit den beiden über die Resultate des Digitalisierungsberichts gesprochen haben, haben wir sie uns erstmal erklären lassen, wie denn eigentlich die Untersuchungsergebnisse zustande gekommen sind.
Also bei der Studie handelt es sich um eine telefonische Umfrage. Wir haben insgesamt 6.500 Personen ab 14 Jahren deutschlandweit befragt zu ganz verschiedenen Themen, zu Fernsehen und unter anderem eben auch zu Radio.
Und in der heutigen veröffentlichten Mitteilung der Initiative Digitalradio Deutschland heißt das, Digitalradio nimmt weiter an Fahrt auf. Wie schnell ist das Digitalradio denn unterwegs? Also wie verbreitet ist es tatsächlich?
Ja, das mit der Fahrt aufnehmen, das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf den Trend. Also wir haben einen Zuwachs von 67%. Also wenn man will, 2/3 Zuwachs im Vergleich zum letzten Jahr, was die Verbreitung von DAB-Radiogeräten in Deutschland betrifft. Und das ist natürlich schon enorme Geschichte. Das sind insgesamt über 2 Millionen Radiogeräte mehr und es sind 1,2 Millionen Haushalte mehr, die das Programm empfangen können.
Das heißt absolut insgesamt, wie viele sind es da?
Kommt drauf an, ob man von Haushalten spricht oder ob man von Personen spricht. Also wenn wir jetzt mal die absoluten Zahlen auf die Haushalte beziehen, dann haben wir knapp 3 Millionen Haushalte, die über ein Radiogerät, DAB-fähiges Radiogerät verfügen. Und in diesen Haushalten stehen dann 1,7 Radiogeräte, die DAB empfangen können. Das heißt, knapp 5 Millionen Geräte sind unterwegs in Deutschland.
Jetzt haben Sie ja auch einen Trend zum Zweitgerät, so hieß es in der Mitteilung zur Veröffentlichung der Studie, festgestellt. Heißt das also, weil jetzt beispielsweise Haushalte oder Einzelpersonen auch hingehen, sich ein zweites Gerät kaufen, kann man sagen, das digitale Radio ist doch jetzt in der Bevölkerung angekommen?
Naja, ob es in der Bevölkerung angekommen ist, was die absolute Verbreitung betrifft, wenn 8% der Personen jetzt im Moment Zugang haben zu so einem Gerät, dann weiß ich noch nicht, ob es richtig angekommen ist. Aber was man weiß, ist, dass in den Haushalten, die im letzten Jahr ein DAB-Radiogerät hatten, Da standen 1,5 Geräte und ein Jahr später stehen in den Haushalten 1,7 Geräte. Das heißt, auch die, die schon eins hatten, müssen sich ja zusätzlich eins zugelegt haben, weil sie davon überzeugt waren.
Ein wichtiger Ort zum Radio hören, das ist ja auch das Auto. Morgens auf dem Weg zur Arbeit oder nach Feierabend auf dem Weg nach Hause. Ist das Digitalradio denn mittlerweile auch im Auto schon angekommen?
Ja, also Radiogerät im Auto, das ist ganz ordentlich auf dem Weg. Da haben wir sogar einen Zuwachs, der ist eine Verdoppelung, also 108% angestiegen ist das im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben dort 1,3 Millionen Radiogeräte im Auto schon. Das ist erheblich und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass die Analogradios in Deutschland in den Autos zurückgegangen sind. Also haben sich relativ viele Menschen eben statt einem analogen Radio ein Digitalradio einbauen lassen oder haben es eben gleich ab Werk erworben.
Was wissen Sie denn eigentlich über den Digitalradiohörer? Also ist das einfach, kann man das sagen, das ist eigentlich genau der gleiche Hörer von der Struktur wie beim klassischen Radio oder sind das vielleicht eher jüngere Hörer oder überdurchschnittlich gebildete Hörer? Was haben Sie da herausgefunden?
Also insgesamt ist es so, dass DAB-Radiogeräte überdurchschnittlich oft in Haushalten stehen, die sehr technikaffin sind, die insgesamt besser ausgestattet sind als der Durchschnitt. Wir haben jetzt nicht die Bildung der einzelnen Hörer angeschaut. Wir nehmen meist die Bildung des Haushaltsvorstands, um da auch Aussagen treffen zu können, wie hoch ist das Bildungsniveau des gesamten Haushalts. Auch hier stellen wir fest, das ist überdurchschnittlich hoch. Das ist oft so bei technischen Neueren, dass die Ersten, die sich neuen Dingen öffnen, dass das oft besser gebildete und auch etwas auch Haushalte sind mit etwas höherem Einkommen, die sich das natürlich auch leisten können.
Ich weiß auch noch gar nicht, ob das die Forschung hergibt, aber wird Digitalradio anders gehört als UKW-Radio?
Das haben wir in der Studie jetzt so nicht erhoben. Also wir wissen nicht, ob das intensiver, länger, kürzer oder wie auch immer oder vom reinen Verhalten her genutzt wird, wovon wir eigentlich schon ausgehen können, dass die Bandbreite der Programme, die gehört wird, bei den DAB-Nutzern einfach höher ist oder dass die auch Programme hören. Das wissen wir aus anderen Studien, die man eben sonst nicht bekommt. Aber, und das ist das Spannendste insgesamt, ob das Internetradio ist, ob das DAB-Radio ist, die größten Reichweiten haben dann auch wieder die ansonsten auch größten Programme.
Also die Markentreue spielt da auch eine Rolle, immer wieder, hört man mal wieder, ne?
Ja, aber eben in besserer Qualität.
Was haben denn überhaupt die Radiosender jetzt gesagt, als ihre Zahlen präsentiert wurden? Da müssten doch eigentlich die Sektkorken knallen.
Das ist unterschiedlich. Also ich denke, dass diejenigen, die auf den Verbreitungsweg angewiesen sind, sich natürlich freuen und sagen, jetzt geht's auf. Also wir haben hier eine große Zukunftshoffnung. Es gibt vielleicht auch welche, die sagen, oh Gott, jetzt müssen wir noch einen weiteren Übertragungsweg bezahlen, weil er fängt an, relevant zu werden.
Was erwarten Sie denn, wenn wir uns jetzt in einem Jahr hier nochmal auf der IFA treffen? Wie wird die Entwicklung da weitergehen? Ich schätze mal natürlich, es wird eine stärkere Verbreitung geben von Digitalradio, aber eventuell wie stark?
Also wir sind sicher, dass es zunehmen wird, wenn die Marketingbemühungen nicht nachlassen. Da gab es ja große Kampagnen im vergangenen Jahr, die hier wohl auch ihre Effekte gezeigt haben. Von der normalen Diffusionskurve, die es so gibt, kann man davon ausgehen, dass die Steigerungsraten in etwa so sein werden wie vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Also 60-70% Steigerung ist da sicherlich drin. Mit den kommenden Jahren wird es dann aber auch mal wieder nachlassen. Das ist so ganz normal, wie bei allen neuen Dingen.
Sagten Regina Deck und Dr. Oliver Ecke von TNS Infratest. Das Gespräch mit den beiden haben wir im IFA-Radio aufgezeichnet. Ihr hört was mit Medien bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien von der IFA. Und wir machen jetzt mal ein kleines Medienrate-Quiz.
Das finde ich gut, Herr Pähler. Ich rate gerne mit. Gib mal einen Tipp.
Ja, also es geht um ein Medium, das gibt es schon seit 34 Jahren.
Muss es Angst vor dem Internet haben?
Nein, das muss es nicht, denn mehr als 12 Millionen Menschen nutzen es täglich in Deutschland.
Wird es ausgedruckt?
Ja, eher nicht.
Aber es wird unterschätzt, oder?
Ja, ich glaube schon. Es ist aber das liebenswerteste aller Medien. Es ist, Achtung, der Videotext.
Ah, der Videotext. Ja, der ist wirklich ich cool. Ich habe da früher immer die TV-Quoten nachgeschlagen. Also ich saß da immer ganz früh morgens, habe immer die Seite neu geladen, nochmal den Code eingegeben, damit dann irgendwann dann die TV-Quoten vom Vortag erschienen sind. Was verbindest du mit dem Videotext?
Also ich verbinde mit dem Videotext vor allen Dingen Seite 321 beim WDR. Da habe ich früher immer noch die Halbzeitergebnisse meines ostwestfälischen Fußballheimatvereins nachgeschlagen. Es gab ja noch kein Internet und das war die einzige Möglichkeit. Also ich finde Videotext eigentlich gut und ich glaube, wer den Videotext noch gut findet, ist die Chefin vom ARD-Videotext, Frauke Langguth, und die haben wir im IFA-Radio zum Thema Videotext befragt und uns von ihr erklären lassen, warum die Deutschen denn eigentlich nach wie vor so verrückt nach dem Videotext sind.
Naja, es gibt schon Veränderungen, die wir auch sehen, und was der Kollege gerade gesagt hatte mit den Sportergebnissen, die würde er jetzt auch noch vom Videotext kriegen, aber über Twitter, weil die Kollegen vom WDR-Text senden die auf Twitter, die haben eine Menge Sportergebnisse, das ist eine Stärke, und insofern ist das auch vielleicht nochmal interessant, dass wir sagen, wir bleiben ja nicht nur stehen, wir sind nicht nur so eine geschlossene Box, sondern den Videotext gibt es ja schon längst digital auf dem Smartphone, beim RBB gibt es jetzt eine App für den Teletext, es ist immer derselbe Inhalt, aber wir verteilen den auch auf anderen Plattformen. Das ist für uns auch wichtig, denn Sie haben ja beide gesagt, früher haben Sie es genutzt. Ja, das finden wir total traurig. Gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Wir wissen aber, dass viele Menschen ihn immer noch nutzen, und ich denke, er hat ja so seinen Benefit. Ich sitze auf dem Sofa und ich habe eine Fernbedienung und ich habe eine Taste, das ist die Teletext-Taste, den hat er ja noch. Und gerade gestern hatten wir ein Treffen von allen Teletext-Redaktionen und da haben wir Zahlen bekommen. Und das Erstaunliche ist, momentan haben 99,1% aller Fernseher haben den Teletext in sich. Jetzt müssen Sie mir mal ein Gerät sagen oder eine Technik oder ein Standard, der so verbreitet ist. Also jeder könnte ihn ja jetzt ganz bequem nutzen, war früher gar nicht so. Man denkt immer, in 80er Jahren war das. Nein, die Kurve ist bis jetzt, wir haben den höchsten Stand ever von Teletext-Decoder-Verbreitung.
Ist das denn auch dann der Grund, warum tatsächlich wir Deutschen doch noch viele immer so am Videotext hängen?
Naja,
einfach weil er da ist?
Ja, sie spielen natürlich darauf an, dass andere Länder den schon abgeschaltet haben. Zum Beispiel in England wurde der berühmte CFAX ja eingestellt. Das war aber damals eine politische Entscheidung. Das hat die Regierung gewollt, gefördert, um die Digitalisierung voranzutreiben. In Deutschland hat man gesagt, nein, brauchen wir nicht. Wir können ja auch im Digitalen senden. Genau kann ich es Ihnen nicht sagen. Warum nicht? Ich denke, die Leute erkennen, dass es einen Wert hat. Und der Wert ist einfach kurze Nachrichten und der Überblick.
Lassen Sie uns auch mal schauen, was so viele spannende Sachen, die es da aktuell gibt, die auch da im Umfeld des Videotextes passieren, denn da passiert ja auch heute sehr viel. Zum Beispiel läuft aktuell im ARD-Text das internationale Teletext-Kunstfestival, zum dritten Mal ja auch dort ausgerichtet. Was passiert in diesem Kunstfestival?
Ja, also ich denke, das ist eine Hommage einerseits an eine alte Technik, die ganz einen bestimmten Reiz hat, und der Reiz ist die Reduktion. Das gilt ja auch für unsere Nachrichten, aber das gilt natürlich auch für die grafischen Möglichkeiten. Wir haben 6 Farben, schwarz und weiß. Wir haben eine sehr beschränkte Zeilenzahl, Pixelzahl könnte man sagen. Und man kann die Grafiken auch nicht einfach so herstellen, weil man muss geheime Steuer- und Sonderzeichen berücksichtigen. So. Und das übt, glaube ich, einen großen Reiz auf Künstler aus. Und wir haben die ja gar nicht beauftragt, sondern wir haben die im Internet gefunden. Das waren Finnen, die gesagt haben, wir möchten gerne diese Kunst machen. Und es ist wunderbar, wenn die gesendet wird. Ja, also diese Grafiken, wenn sie die ausdrucken und an die Wand hängen, sind die tot. Wenn die aber nachts im Fernseher leuchten und strahlen, dann hat das eine Aura. Und dann finden die das natürlich total toll, wenn es so eine Verbreitung auch von einem Kunstwerk gibt. Ja, und insofern trifft sich da jung und alt. Es gibt so einen Trend, denke ich, elektronische Kunst, Retro-Musik. Wir sagen dann auch immer so, ist das Retro oder Vintage? Ja, Vintage klingt schon viel besser, das gefällt mir ganz gut. Und dann haben wir uns sehr gefreut, dass wir die Gelegenheit hatten, diese Kunst zu zeigen.
Ein bisschen Vintage, finde ich, sind ja auch beim Teletext eigentlich die Seitennummerierung. Das kennt man ja sonst noch aus Büchern, aber im Internet so gibt's das ja im Grunde eigentlich nicht. Können Sie eigentlich alle Nummern vom ARD-Text auswendig?
Also ich würde Ihnen mal sagen, andersrum muss man sagen, das sind Kurzlinks. Ja, das ist Bitly. Wir waren immer früher. Es gibt ganz viele Sachen, wo man sagen kann, der Teletext hatte das schon. Kurze Texte, Twitter hatten wir. Dreistellige Zahlen sind die kürzesten Links der Welt. Ja, so wie die größte Praline, die kürzesten Links. Insofern ist das ja gar nicht so doof. Das klingt altmodisch, aber Sie haben eine Webseite, Sie rufen die auf, Sie suchen Menü, Klapp auf, runter. Ja, da kann das noch so responsiv sein. Ich sage Ihnen, im Teletext sind Sie schneller, wenn Sie die Nummer kennen. Ja, wenn Sie wissen, 2-5-3, Bundesliga-Tabelle oder Sportergebnisse, zack, 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 sind Sie da. Geht auch auf dem Smartphone, toll.
Ich mag ja persönlich auch Ihre persönliche Twitter-Biografie, da steht drin, ich mag kurze Texte, beruflich wie privat. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, das hatte ich mal vor einer Zeit gesehen. Ist Twitter nicht auch irgendwie so ein passendes, ähnliches Medium, so ein verwandtes Medium? Also so nach dem Motto, Leute, die Videotext mögen, könnten sich auch für Twitter interessieren?
Ja, das ist, glaube ich, auch so die Hoffnung, dass wir denken, kurze Texte zu schreiben, das wissen Sie ja vielleicht alle selber, ist irre schwierig. Es ist total leicht, so ein ganz langer Riemen, 3 Seiten. Aber fassen Sie mal ISIS, ja, oder die Ukraine, das macht die Tagesschau Hintergrund, auf 2 Teletextseiten zusammen. Und dann ist es richtig und es ist wirklich gut erklärt. Und das ist einfach ein Wert. So, und deswegen finde ich, dass wir da eigentlich nicht ganz verkehrt sind mit unseren kurzen Texten. Zumal wir ja auch sehen, dass in den USA neue Medienangebote gestartet werden, die aus kurzen Texten basieren. Ja, die kommen von Zeitungen, aber die sagen, ja, die Leute wollen ja gar nicht immer so lang. Manchmal will ich lang, manchmal will ich Video, aber manchmal reicht auch der kurze Text. Und wir haben das selber immer als Defizit so gesehen, oh, wir haben keine Texte und wir haben keine Bilder. Aber jetzt sehe ich es auch als Stärke, weil wir haben diese kurzen Texte und da hatte ich Ihnen ja schon gesagt, die kann man überall verteilen. Ja, die müssen ja nicht nur im Fernsehen sein, die sind in HBB-TV, die sind auf dem Smartphone und die sind auch ein Wert.
Dann lassen wir uns doch gerade mal bei HBB-TV bleiben. Kann man verkürzt sagen, das ist so die Multimedia-Variante mit Internetanschluss?
Also HBB-TV entwickelt sich ja noch. Wir wissen nicht genau. Wir sind jetzt eigentlich eher konservativ. Wir sagen, wir bleiben bei den Texten, wir bleiben schlank, wir bleiben schnell. Es ist eigentlich dasselbe 1:1 und es ist ja auch dieselbe Meldung, ja, andere Verpackung. Man könnte auch weitergehen, man könnte andere Sachen machen, man könnte einen Videotext 2.0 mit Videos, mit Fotos machen. Momentan haben wir gesagt, nein, bewusst machen wir nur Texte, weil wir finden, das passt auch aufs Fernsehen. Also wir sind natürlich, Fernsehen ist unser Anker, weil wir beschäftigen uns auch viel mit Fernsehen, wir haben Programminformationen, wir gehören zum Ersten, also wir sind ja nicht irgendwo. Deswegen finden wir kurze Texte und Fernsehen, das passt. Lange Texte und Fernsehen passt nicht. Wenn Sie ein Video gucken in HBB-TV, sind Sie weg vom Programm. Ja? Nur wir oder sagen wir mal, kurze Texte können programmergänzend sein, mehr kann man ja gar nicht aufnehmen.
Trotzdem vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, HBB-TV, das ist vielleicht was für mich. Videotext, haben Sie vorhin gesagt, 99,9% aller Fernsehgeräte haben das für HBB-TV. Was brauche ich dafür?
Also Sie brauchen einen Fernseher, der diesen Standard unterstützt. Aber das Tolle bei uns ist, die Teletext-Taste führt auch zum HBB-TV. Ja, das ist von den Herstellern ganz gut gemacht. Sie brauchen sich gar nicht ändern. Sie drücken einmal auf die Taste, dann kommt der neue Teletext. Und dann drücken Sie nochmal und dann kommt der alte. Sie haben also sogar die Wahl, ja, was Sie sehen wollen. Und bei uns ist sogar so schön, der Teletext ist so klein von der Datenmenge, dass wir auch gesendet werden ohne Internetanschluss. Also das heißt, Sie kaufen den Fernseher, das kaufen ja viele, nicht alle schließen ihn an, aber Sie kriegen dieses Angebot schon, weil wir irgendwie 200 Kilobyte nur groß sind.
Vielleicht so in Videotextlänge ganz kurz noch die Zukunftsaussicht für den Videotext. Was können Sie uns da noch kurz mitgeben?
Also ich denke, wir müssen uns auch weiter bewegen. Wir dürfen nicht stillstehen. Wir müssen gucken, was geht. Wir finden interessant, auch möglicherweise die Twitter-Welt mehr in den Teletext zu holen. Wir sind ja in die Twitter-Welt gegangen, aber es gibt ja auch Zuschauer, die da nicht so zu Hause sind.
Sagt Frauke Langguth, die Chefin vom ARD-Text. Danke für den Besuch.
Die Radio Wissen. Eine Stunde. Was mit Medien?
Was mit Medien? Das Medienmagazin. Das IFA-Medienmagazin.
Und wir reden heute über 90 Jahre IFA. So alt wird die internationale Funkausstellung ja in diesem Jahr. Und darüber möchten wir auch sprechen mit Jörg Wagner, der, das darf man schon sagen, ohne dir zu nahe zu treten, schon
100,
mehr
IFAs 100 Jahre
live miterlebt hat als Daniel und ich, das wollte ich sagen.
Ich war schon bei der ersten dabei, als es Bastelsätze gab von, oh jetzt muss ich überlegen, Löwe war da glaube ich noch nicht auf der, Löwe Opta, ich weiß es nicht mehr, also ein Heinzelmann-Baukasten war das glaube ich. Okay.
Das heißt, also wann war wirklich deine erste IFA, die du besucht hast? Weißt du das noch?
Also die physisch zum ersten Mal ich besuchen konnte, weil ich ja Ossi bin, war 1991.
Okay.
Aber ich war am Fernseher, also gefühlt mindestens seit Anfang der 70er Jahre, als Desiree Nosbusch und Anke Engelke zusammen moderierten. Und natürlich Hans Rosenthal immer Kassettenrekorder unter die Leute warf, als Thomas Gottschalk und Günther Jauch noch die zwei waren auf der Bühne im Sommergarten. Und ich weiß nicht, also ich versuche mich an irgendwelche Geräte zu erinnern. Ich glaube, 1967 war das, 67, als Willy Brandt den roten Knopf drückte und es Farbe wurde, wurde es bei mir nicht Farbe. Und was ich erst später sah, ist, dass auch der Techniker irgendwie, der den roten Knopf sah, ihn zu früh sah und irgendwie die Farbe zu früh einschaltete. Und so ein kleiner Fauxpas, der manchmal bei so Jahresrückblicken korrigiert wird, was ich schlimm finde, weil jeder weiß, dass Willy Brandt draufdrückte und die Farbe aber schon da war.
Wir wollten gerne mal mit dir über ein Problem reden, was wir so ein bisschen immer mit der IFA haben. Also einmal diese Szenen, die du gerade geschildert hast, jeder hat so nostalgische Erinnerungen an die gute alte IFA. In den vergangenen Jahren gilt sie aber so ein bisschen auch als angestaubt. Auf der anderen Seite, wenn man mal guckt, die letzten 3 Jahre, dass so gerade im Bereich Smartphone, Tablet, Mobile, da die ganzen Anbieter sehr stark nachgeholt haben. Wenn man guckt, dass Samsung hier mit auch seine zweitwichtigste Präsentation im Jahr hat nach dem Mobile World Congress oder dass Apple seine Präsentation auch extra ins Umfeld der IFA legt, um dann hier ein bisschen die Schau zu stehlen, zeigt das ja auch schon, dass die IFA jetzt nicht nur so das angestaubte Produkt ist, aber auf der anderen Seite, man geht so durch die Hallen und hat so das Gefühl, ach so, wirklich tut was nicht, dann sind die Displays halt jetzt gekrümmt oder auch nicht. Und warum soll ich mir so ein Ultra-HD-Fernsehgerät ins Wohnzimmer stellen? Also irgendwie hat man das Gefühl, so immer so richtig was Neues, Großes gibt es nicht. Aber irgendwie passiert hier schon Innovation. Aber so richtig zufrieden ist man dann doch nicht gestellt. Kann es sein, dass man einfach das Ganze so ein bisschen in the long run, also so auf die lange Distanz sich anschauen muss? Gerade wenn man sich so die Produktzyklen anschaut?
Ja, nun kommt ja noch hinzu, dass wir, die wir schon sehr oft auf so einer IFA waren, festgestellt haben, dass das, was als große Erfindung gepriesen ist, völlig verschwindet. Ich erinnere zum Beispiel an die DCC von Philips, die digitale Kompaktkassette. Eine tolle Idee, wie man mit einem Gerät 2 Kassettentypen abspielen kann, nämlich einmal die analoge weiter nutzen kann, die man vielleicht in seiner Musiksammlung immer noch hat, und gleichzeitig das digitale Tonband, um sozusagen den Übergang zu schaffen in eine neue Welt. Und dass aber Sony mit der Minidisc das Rennen gemacht hat, aber auch jetzt schon wieder verschwunden ist, zeigt, dass man irgendwie nüchterner ist bei der Beurteilung von Innovationen. Ich lache irgendwie über 8K, weil ich denke, das braucht kein Mensch, weil unser Auge, ich weiß nicht, schon mit 4K zufrieden ist. Sodass alles, was technisch machbar ist, erstmal gemacht wird und wir müssen lernen, damit nicht so umzugehen wie ein Fan, der bewundert, dass sein Fußballer schon wieder ein Tor schießt. Und das war am Anfang so, die IFA war staunen. Und das ist gewichen, die Realität ist da, man guckt sich das an, versucht, so wie du, natürlich zu lesen im Kaffeesatz, was wird davon möglicherweise ein Trend sein oder ein Standard sein. Hier war ein ganz großer Kampf der Systeme zwischen der HD-DVD und der Blu-ray. Die Blu-ray hat gewonnen, aber sie spielt hier überhaupt keine Rolle mehr. Insofern sieht man, dass also auch die Produktionszyklen und auch unsere Erwartungen und der technische Fortschritt gerade diese Aura zerstören vom Staunen.
Wo du jetzt aber trotzdem gerade sagtest, du lachst heute über 8K. Vor, ich weiß gar nicht, ungefähr roundabout 10 Jahren haben alle über HD-Fernsehen gelacht und gesagt, ja, wer soll sich das leisten können? Wer stellt sich das ins Wohnzimmer? Und heute braucht man durch jeden mittelgroßen Elektronikmarkt gehen und dann kriegt man überall diese Produkte. Also ist es nicht doch so, dass die IFA nach wie vor sowas wie so ein bisschen doch ein Frühindikator ist und einige Jahre später ist es dann doch sozusagen marktdurchdrungen und für jedermann leistbar?
Also ich lache ja nicht darüber, dass es 8K geben wird. Das wird es garantiert geben, weil die Japaner ziemlich viel Geld ausgeben. Ich glaube sogar jetzt schon in 16K. Ich habe in Las Vegas 2007 auf der NAB 6K gesehen vom Fraunhofer Institut. Aber das ist immer so ein Schwanzvergleich. Ich glaube, die Inhalte sind wirklich immer noch entscheidender. Das sieht man dann auch in irgendwelchen YouTube-Videos, die verwackelt sind. Wenn da eine tolle Story erzählt wird, dann guckt man auch zu, wenn die Katze mit dem Handy aufgenommen wurde. Was mich immer eben wieder nur so aufregt, ist, dass die Leute, das ist ja hier eine Verkaufsmesse, natürlich sagen, das ist hier das Nonplusultra und immer wieder ein Ultra vor das High Definition davor packen. High Definition war 1936 bei der BBC irgendwie so 220 Zeilen. Also ich habe es jetzt nicht genau parat, aber um dieses immer wieder zu sagen, es ist noch natürlicher, noch echter, noch brillanter. Es gibt keine Steigerung von Brillant im Prinzip. Ne? Am brillantesten, was soll das?
Selbst das HD-Fernsehen, bevor das jetzt, sage ich mal so, in der Zeitspanne der letzten 5 bis 2 Jahre in die deutschen Wohnzimmer Einzug gehalten hat, hat es ja auch, glaube ich, Jahre hier auf der Messe sein Umwesen getrieben, ne?
Also HD ist jetzt 50 Jahre alt, hat 1964, irgendwie war der Auslöser, waren die Olympischen Spiele in Tokio, als die Japaner sagten, unser NTSC schafft es nicht, diese bunte Vielfalt Olympias richtig scharf und mit stabilen Farben abzubilden. Dann hat man ungefähr 20 Jahre gebraucht, ehe man einen Standard entwickelt hat, den man präsentieren konnte der Weltöffentlichkeit. Und 1985 wurde auf der IFA zum ersten Mal dieses HD-Fernsehen präsentiert und dann wurde erst der europäische Standard entwickelt, der dann Mitte der 90er Jahre, weil es eben analog war und die digitale Entwicklung rasant vorangetrieben wurde, plötzlich sich im Nichts aufrauchte. Und dann war es erstmal unbezahlbar, weil mit diesen Röhrenmonitoren ist das HD-Fernsehen, also das war, ich hatte einen, der war irgendwie so teuer, ich schätze mal wenigstens 3000 D-Mark damals. Aber dann gab es plötzlich die Flachbildschirme, die auch erstmal so 100.000 Euro kosteten. Und jetzt sehe ich beim Mediamarkt am Alexanderplatz in Berlin plötzlich einen 8K gekurften Samsung-Fernseher für 149.999 Euro und denke, das ist ja so wie früher, ne? Irgendwann wird das preiswerter. Aber die Frage ist, mit diesen großen Displays, 105 Zoll, das passt nicht mehr in unsere Wohnzimmer. Unsere Häuser sind nicht gekurft. Also es sind eckige Häuser mit runden Fernsehern. Und was macht man dahinter? Ich habe mir sagen lassen, gekurfte Fernseher fallen nicht so schnell um wie Flachbildschirme. Tatsächlich, die stehen stabiler da. Aber ist das ein Kaufkriterium?
Ja, für 150.000 Euro, finde ich, ist das ein gutes Argument. Aber vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, den du gerade auch angesprochen hattest, weil es eben eine sehr starke Verkaufsorientierung und auch eine Orientierung auf die Produkte als solche im technischen Sinne gibt. Findest du, dass hier auf der IFA zu wenig auch das Thema Inhalte ein Thema ist? Also wir sitzen jetzt hier gerade hinter den Kulissen auf dem ARD-Stand. Das ist eine, wie ich finde, der wenigen Inhalteanbieter, die hier auf der IFA sind. Also das hat mir vorhin so beispielsweise beim Rundgang über die IFA sehr gefehlt.
Aber das war es, glaube ich, schon immer. Eine reine Technikmesse, da wollte man sehen, dass die Bilder bunt sind und nicht, dass der Nachrichtensprecher, Klaus Köpke damals, hieß der Klaus, weiß ich schon gar nicht mehr.
Andreas hieß er nicht, der alte Köpke.
Der alte Köpke, Mr. Tagesschau, da hatte man irgendwie sich mehr aufgeregt, dass der plötzlich aus dem Urlaub kam und einen Bart hatte. Ne? Und das ging überhaupt nicht, musste sich wieder abrasieren. Aber die Tagesschau und Farbe war nie ein Problem. Aber man guckte natürlich hier auf den Präsentationsfernseher nicht die Tagesschau, sondern irgendwie Schmetterlinge in der Natur oder Fische unter Wasser, wie heute immer noch. Das ist also immer, ist das hier ein Showcase und nicht wirklich ein Inhalte-Case.
Einige sagen ja auch schon, ah, die Bilder sind zu brillant. Ich will es lieber eher so ein bisschen echter sehen. Das finde ich auch ganz spannend. Aber gibt es vielleicht dennoch so irgendwie so einen kleinen Aspekt, den du mitnimmst hier in diesem Jahr, der dich dann trotzdem fasziniert hat?
Also jetzt muss ich wirklich tief nachdenken. Also was fasziniert mich? Mich fasziniert, dass zum Beispiel am Stand von Panasonic habe ich eine 4K-Videokamera gesehen. Die sieht so aus wie meine, Normalkamera, die ich vor 10 Jahren gekauft habe. Bloß in dem Gehäuse ist jetzt einfach 4K drin. Also das fasziniert mich schon, dass es die Techniker geschafft haben, so eine hohe Auflösung nicht mehr mit einem ganzen Rucksack an Equipment zu reproduzieren. Also ich habe noch die erste HD-Aufnahme, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe, war 1990 in Köln beim NRW-Medienforum mit der Nummer 2. Und da war also ein ganzes Hotelzimmer gemietet worden, nur für die Technik, damit man das abspielen konnte. Da musste der Ton noch mit dem Bild extra synchronisiert werden. Die Bandmaschinen, die das abspielten, also die Videobandmaschinen, wurden luftgekühlt und es machte einen Krach. Und die große Gefahr war, diese Bilder auch mit dem Ton zu synchronisieren. Und heute hast du das alles mit 4K in einer ganz normalen Kamera und es macht gestochen scharfe Bilder. Und das fasziniert mich, diese Miniaturisierung, dass das immer leichter wird und dass die Broadcaster im Prinzip nicht mehr diese Monopolstellung haben, sondern dass jeder Fernsehen machen kann, wenn er denn will. Und das ist die große Chance. Die Revolution kommt sozusagen eigentlich eher daraus, dass die Technik erst wahre Demokratie möglich macht. Und das ist ein Spruch von Albert Einstein, als er hier nämlich mal irgendwann in den 30er Jahren unterm Funkturm eine Rede hielt. Und es ist so, die Techniker machen das Equipment, womit es uns gelingt, tatsächlich sich abzukoppeln von den großen Broadcastern.
Sagte Wagner vom Radio 1 Medienmagazin. Dankeschön.
Bitte.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das IFA Radio Medienmagazin. Kann man das so sagen, Herr Pähler?
Das kann man in dieser Woche, glaube ich, sehr wohl so sagen, denn wir sind ja auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin, der 54. noch jedenfalls.
Ist gestern zu Ende gegangen. Wir haben uns aber auch mal umgeschaut ein bisschen. Was war so dein Eindruck?
Also mein Eindruck war zum einen, rein mal physikalisch als Mensch, der da so rübergeht, es war mir zu laut und zu bunt. Ich war dann immer froh, wenn ich in diesen Hallen war, die so ein bisschen ruhiger waren. Ich glaube, das haben die manchen Hersteller auch dann bewusst gemacht, um so einen Ruhepol zu setzen. Aber inhaltlich ist mir aufgefallen, dass es eigentlich nicht so richtig viel Neues gab. Es gibt jetzt krumme Fernseher, okay, es gibt jetzt smarte Küchen, die gab es irgendwie vorher schon. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Staubsauger. Also ich nehme nicht so die richtige Innovation mit, außer dass ich gelernt habe, Smartwatches gibt's viele, aber wer braucht die schon?
Ja, die sind dann auch jetzt seit gestern komplett in die Tonne geschmissen worden. Aber ich fand das interessant, dass es in diesem Jahr so eine Art Prototyp von einem Stand gab, ja. Also ein Hersteller hat im Schnitt immer ein Curved TV, also gekrümmten Fernseher angeboten. Frage ist wozu, keine Ahnung, man kann es halt machen. Dann gab es noch eine smarte Waschmaschine, die musste auf jeden Fall auch mit am Start sein. Und wer noch was von sich hält, hatte daneben noch eine Smartwatch liegen.
Stimmt, das kann man eigentlich so sagen. Und so hat man jeden Stand im Grunde gleich direkt sich erschließen können. Glaubst du denn, dass es irgendwas gab, was so richtig einen Impuls für die weitere technische Entwicklung der nächsten Jahre auslösen wird? Wer braucht 8K-Fernsehen?
Das ist die große Frage. Lass uns das doch mit Georg Schnurer klären. Und der Mensch von der CT hat immer so einen wunderbar kritischen Blick auf diese ganzen technischen Entwicklungen und kann sehr gut die Spreu vom Weizen trennen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben mit ihm geredet und ihn als erstes gefragt, ob er jetzt froh ist, dass der ganze Quatsch nicht auch vorbei ist.
Also ich gebe ganz offen zu, ich war eine volle Woche hier und ich habe die Nase sowas von voll von dieser IFA. Daran ist einerseits die Zeit natürlich schuld, aber andererseits auch so ein bisschen das, was hier ausgestellt wurde oder das, was hier auch nicht ausgestellt wurde oder das, was hier versucht wurde, mir einzureden, was ich dringend brauche.
Womit wollen wir denn anfangen? Mit dem, was hier ausgestellt wurde oder mit dem, was du vermisst hast?
Also fangen wir mit dem an, was ich vermisst habe, weil das geht am allerschnellsten. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass sich diese verdammte Industrie mal zusammenrauft und einen einheitlichen, offenen Standard für Heimautomation auf den Tisch legt, damit wir damit endlich loslegen können, damit nicht jeder sein Inselchen hat und glaubt, er könnte damit die Welt beherrschen, weil das klappt nicht. Das klappt nicht in den Bond-Filmen, das klappt auch nicht bei Heimautomation.
Das ist nämlich ein ganz großes Problem. Also wenn ich sozusagen mein kleinen automatischen Staubsauger von Samsung habe, kann der mit dem Kühlschrank von LG nicht kommunizieren.
Nicht wirklich. Und das Schlimmste ist dann, ich habe das natürlich alles über Smartphone gesteuert und habe dann eine Smartphone-App für meine Beleuchtung, dann habe ich eine Smartphone-App für meine Lautsprecher und dann habe ich eine Smartphone-App für meinen Staubsauger und eine Smartphone-App für meine Zahnbürste.
Und wenn du dann die App wechselst, dann ist deine Frau schon längst am Schalter und hat selbst bedient.
Genau, meine Frau, das wäre jetzt genau der Punkt gewesen, an dem Punkt sagt dann meine Frau, leg das Smartphone mal zur Seite und benutzt wieder die mechanische Zahnbürste.
Das war jetzt ein Punkt auf der Liste, was dir gefehlt hat. Gibt es da noch mehr?
Also was ich mir natürlich auch gewünscht hätte, wäre einen preiswerten, bezahlbaren und durchaus großen 4K-OLED-Fernseher. Weil da hätte ich was von gehabt. Groß heißt jetzt so in der Größenordnung 55 Zoll. Preiswert heißt so in der Größenordnung, na sagen wir mal vorsichtig, um die 2000 Euro. So viel würde ich für sowas ansatzweise ausgeben. Aber, tja, auch das finde ich hier nicht, zumindest nicht mit einer vernünftigen Qualität.
Ich frage mich ja auch gerade beim Thema OLED. OLED muss schon sein, oder?
Also ich finde, OLED ist eine der Dinge, wo man wirklich sofort sieht, warum man es haben will. Weil es ist einfach sattes Schwarz, was man da hat. Es sind satte Farben und es ist absolut brillant, das Bild. Wenn man daneben normales LED-Fernsehen sieht, dann merkt man sofort, upsa, das ist schön, aber es geht halt einfach schöner.
Wo wir gerade über Fernseher sprechen, ich frage mich immer, oder eigentlich fast an jedem Stand, über den ich gehe, wer braucht dieses Curved TV?
Also Curved ist so ein bisschen was für Menschen, die total gerne alleine sind, weil man hat eigentlich nur, wenn man im Zentrum von diesem Curved-Display sitzt, dieses Feeling mittendrin zu sein. Wenn die ganze Familie guckt oder auch nur der Freund oder die Freundin, dann wird es schwierig, weil irgendeiner guckt dann von schräg drauf und das sieht halt aus wie, ich gucke von schräg auf meinen Fernseher und das ist ziemlich doof.
Jetzt haben wir uns ja alle in den vergangenen Jahren den HD-Fernseher zu Hause hingestellt. Hier wird jetzt mit 4K umworben, also viermal so hochauflösend. 8K wird auch schon gesehen. Kann man das eigentlich noch unterscheiden?
Jein. Das hängt immer davon ab, wie groß das Wohnzimmer ist. Also wenn ich zufällig eine Halle zu Hause habe, wo ich sowas an die Wand hängen kann und also so mindestens 55 Zoll habe, dann habe ich echt einen Vorteil von 4K, vorausgesetzt, ich habe auch noch die richtigen Inhalte dafür. Bei mir ist das relativ einfach. Ich habe eine Fotokamera, die macht längst mehr als 4K. Aber wer will die ganze Zeit schon Standbilder sehen? Wenn ich Filme sehen will, ist das im Moment eine absolute Katastrophe. Ihnen ist gerade erst eingefallen, dass man jetzt vielleicht mal Blu-ray, also eine Scheibe für 4K definieren müsste, weil Ihnen aufgefallen ist, dass, wenn ich das nur über Streaming kriege, Das war die Idee bisher. Dann gibt es ganz viele Menschen hier in Deutschland, die kriegen das gar nicht, weil ich habe zum Beispiel nur 4 Mbit. Wenn ich darüber 4K streamen will, dann sehe ich den Film einfach nächste Woche.
Jetzt bin ich fast schon ein bisschen desillusioniert. Gibt es denn auch etwas, wo du sagst, hey, das ist doch ansatzweise wenigstens eine Innovation, die wir hier auf der IFA gesehen haben, die wir vielleicht sogar in 5 Jahren dann tatsächlich in einer gewissen Marktreife noch mal wiedersehen werden?
Also ich gebe ganz offen zu, ich bin ja so ein bisschen techie-mäßig drauf. Was mir total gefallen hat, waren diese Curved-Fernseher, die auch wieder uncurved sein können, die sich also auch verbiegen können. Dann hätte ich das Problem mit, ich will alleine Fernsehen, vielleicht doch mal mit Familie hätte ich das nicht. Was mir daran aber wieder nicht gefallen hat, ist, dass die, wenn man sie von der Seite anguckt, so aussehen, als hätten sie Pickel oder irgendwas im Gesicht. Das ist halt so wellig und nicht besonders glatt. Diese Technik, die hätte ich gerne nochmal perfektioniert, dass es vernünftig aussieht und eben auch nicht mehr ganz so furchtbar teuer ist.
Und dann natürlich steuerbar mit der Smartwatch, das ist ja klar.
Oh mein Gott, Smartwatch. Ja, ich gebe zu, ich war dabei gestern. Ich war dabei. Ich habe sie gesehen, die Apple-Präsentation. Ich bin aber ein gemeiner Mensch. Ich habe mir parallel dazu den Apple-Aktienkurs angeguckt. Das war sehr, sehr schön. Sie haben das iPhone 6 vorgestellt. Da ging der Kurs nach oben. Und dann kam die Smartwatch. Da ging der Kurs grumpf nach unten. $30 Millionen verbrannt innerhalb weniger Sekunden. Das ist ungefähr auch mein Feeling gewesen, als ich das Ding gesehen habe. Erstens ist es doch relativ klobig. Zweitens haben sie nichts dazu gesagt, wie lange der Akku hält. Da hätte ich von Apple echt mehr erwartet. Ja, und diese ja doch sehr langweilige Funktion hätte ich Apple jetzt nicht zugetraut. Ich dachte, die können das besser.
Aber soll ich was sagen? Wenn wir uns in einem Jahr hier treffen, glaube ich, dass es trotzdem ein Bombenerfolg werden wird.
Das steht zu fürchten. Das liegt aber nicht daran, dass das Produkt so klasse ist, sondern es liegt einfach daran, dass die Leute das Ei schon eingebrandet haben. Die wollen das einfach haben. Sie wollen dafür auch unbedingt so viel Geld ausgeben. Eine sehr schöne Geschichte, auch kurz nach der Präsentation geisterte so ein Bild durch die Netze. Da haben die Android-Leute den Apple-Freunden gratuliert, dass sie jetzt im Jahr 2012 angekommen sind. Das war nämlich das Jahr, in dem das erste Nexus-Android-Gerät ungefähr die Features hatte, die das iPhone 6 jetzt hat.
Aber muss man auch sagen, im Jahr 2014 haben die ja dann eigentlich 2 Jahre Zeit gehabt, damit das auch die Masse kauft. So richtig große Abnehmerschaft abseits des Geek- und Nerdtums finden die Android-Smartwatches ja auch nicht, oder?
Gut, die Smartwatches sind, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen geekig, weil mal ganz ehrlich, wer braucht sowas überhaupt grundsätzlich? Ich meine jetzt egal von wem, weil entweder ich will eine Uhr haben, dann möchte ich aber keine Uhr, wo ich dauernd wieder nachladen muss. Oder ich will so einen Körpertracker haben, aber das sind eben auch nur ganz wenig Leute, die das haben wollen. Also das ist so ein Produkt, wo mir die Industrie erst erklären muss, warum ich das überhaupt brauche. Und diese Art Produkte setzt sich in der Regel nicht wirklich durch.
Aber könnte man da nicht sagen, Apple hat es ja in der Vergangenheit schon mal geschafft, quasi neue Produktkategorien am Markt zu etablieren. Und dass wir vielleicht in ein paar Jahren hier stehen und sagen, okay, die Smartwatches der anderen Hersteller haben wir vielleicht am Anfang noch genauso belächelt wie die von Apple, die gestern präsentiert wurde. Aber irgendwie in der ganzen Bewegung haben sie es dann doch geschafft, einen neuen Markt zu schaffen, von dem nicht nur Apple am Ende profitiert vielleicht sogar.
Warten wir es mal ab. Ich bin bei der Smartwatch da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, wo Apple ganz unbemerkt von sehr vielen tatsächlich was bewegt hat, ist im Bereich mobiles Bezahlen. Das haben sie ja gestern auch so ein bisschen vorgestellt. Natürlich wieder ganz typisch Apple, nämlich so, dass bei jedem Bezahlvorgang die Firma Apple einen kleinen Profit hat. Und wenn sie das wirklich hinbekommen, dass sich das weit durchsetzt, dann werden wir dieses drahtlose Bezahlen mit dem Smartphone, Bezahlen mit der Smartwatch wahrscheinlich auch bei den anderen erleben. Die versuchen es ja seit Jahren relativ erfolglos.
Sagt Georg Schnurer, stellvertretender Chefredakteur von CT und für uns auf der IFA. Und danke für seine Eindrücke.
Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder von euch in dieser Woche von Was mit Medien. Das war wirklich eine große Freude, hier mit dir, Herr Perler, übers Messegelände in Berlin zu schlendern.
Ja, das kann ich teilweise zurückgeben. Nein, es war sehr toll. Ja, es ist, ich finde es schon, auch wenn wir gerade gesagt haben, es war gar nicht so viel Neues dabei, aber es ist immer schon nochmal ein anderes Erlebnis und man nimmt doch Eindrücke mit, die, wer weiß, vielleicht denkt man in 2-3 Jahren zurück und denkt sich, ist doch was raus geworden.
Von dieser schimmernden Welt der bunten Bilder, kleinen Geräte und Hightech auf kleinstem Raum verabschieden wir uns jetzt und können euch jetzt schon mal sagen, dass wir in der kommenden Woche wieder auf den harten medienpolitischen Boden der Tatsachen zurückkehren. Denn wir fragen uns einmal, wohin geht's eigentlich medienpolitisch in Deutschland? Das machen wir mit den Vorsitzenden der Anstalten der Landesmedien. Das machen wir mit dem Vorsitzenden der Landesmedienanstalten. Nee, das machen wir mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten, nämlich dem Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Dr. Jürgen Brautmeier. Der wird nämlich eine Stunde bei uns zu Gast sein und wir werden ein bisschen mal schauen, wohin geht es eigentlich mit der Medienpolitik in Deutschland? Und da bin ich sehr gespannt dran. Wozu brauchen wir überhaupt noch die Landesmedienanstalten in Zeiten des Internets? Das wird er uns verraten. Nächste Woche dann. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.